Kaum einer von uns blickt noch durch, wenn Politiker und Medien von den diversen Pakten und Paketen sprechen. Was verbirgt sich hinter Begriffen wie europäisches Semester, Fiskalpakt, Two-Pack, Six-Pack? Uns schwirrt der Kopf. Doch wie immer sie heißen, das Ziel dieser sogenannten Strukturmaßnahmen ist immer das gleiche. Durch Sozialabbau und Privatisierung sollen die Staatsschulden, die durch die gigantischen Bankenrettungsaktionen noch gestiegen sind, reduziert werden. Lohnsenkungen und Arbeitsmarktregulierungen sollen die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Der Plan ist, das volle Programm des Neoliberalismus in den kommenden Jahren in ganz Europa durchzusetzen. Wir wollen uns in der heutigen Sendung mit einem Lieblingsprojekt von Bundeskanzlerin Merkel beschäftigen, dem Pakt für Wettbewerbsfähigkeit. Es war Angela Merkel, die sich beim letzten Weltwirtschaftsgipfel Anfang des Jahres in Davos für diese europaweite Maßnahme besonders stark machte. Mit diesem Vertrag will die EU-Kommission den neoliberalen Umbau in Europa beschleunigen und vertraglich absichern. Ende März referierte Steffen Stierle von der bundesweiten Attac-Projektgruppe Eurokrise beim Attac-Palaver im Eine Welthaus über den geplanten autoritären Umbau in der EU. Ich habe ihn zusammen mit Henning Hinze nach dieser Veranstaltung gefragt, worum es bei dem geplanten Pakt für Wettbewerbsfähigkeit eigentlich geht.
Mit dem Pakt für Wettbewerbsfähigkeit kommen wir in eine neue Phase der europäischen Krisenpolitik. Die ganzen Pakte, die du jetzt genannt hattest, zielen im Wesentlichen darauf ab, die Haushaltspolitik der Mitgliedsländer zu beeinflussen, indem ein Druck aufgebaut wird, permanent die Ausgaben zu kürzen und indem haushaltspolitische Macht auf die europäische Ebene übertragen wird. Das ist jetzt mit dem Fiskalpakt und dem ESM soweit abgeschlossen. Mit dem Pakt für Wettbewerbsfähigkeit kommen wir jetzt in die nächste Phase, wo es vor allem darum geht, die Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union umzustrukturieren. Die konkrete Idee besteht jetzt darin, beim Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, dass alle Eurozonenländer bilaterale Verträge mit der Europäischen Kommission abschließen, in denen sie sich dazu verpflichten, jedes Jahr Strukturreformen durchzuführen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Da geht es vor allem dann darum, Lohnsysteme zu attackieren, dass es die Tarifautonomie zu schwächen, Arbeitnehmerrechte zu schwächen, Unternehmenssteuern zu senken, wird sicherlich ein Thema sein. Allgemein Standards, also auch ökologische Standards abzubauen und die Wirtschaft weitgehend zu deregulieren. Also es geht im Endeffekt um eine Deregulierung der Wirtschaftspolitik mit möglichst geringem Einfluss der Parlamente, eben dadurch, dass die Verträge zwischen den Regierungen und der Kommission abgeschlossen werden.
Und diese Wettbewerbsfähigkeit, die bezieht sich auf den Euroraum oder auf Europa oder bezieht die sich sozusagen auf größere Bereiche in der Welt?
Also es ist schon die Phase, in der es nicht mehr nur um Europa geht, sondern auch um die Rolle Europas in der Welt. Wer genau teilnimmt an diesem Pakt, das ist noch nicht ganz klar. Es werden alle Eurozonenländer teilnehmen. Mitunter, so wie das im Moment verhandelt wird, gibt es auch einen Modus, in dem weitere Länder der Europäischen Union teilnehmen können. Das Ziel ist aber eben nicht, Ungleichgewichte in der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb Europas auszugleichen, sondern sich an den wettbewerbsfähigsten Ländern in der Währungsunion, also Deutschland, die Niederlande, Finnland, zu orientieren und insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit der Eurozone zu erhöhen. Die Idee dahinter ist, den Außenhandel, die Außenhandelspolitik der Eurozone aggressiver zu gestalten, eine starke Exportorientierung einzuführen, sodass die Eurozone Weltmarktanteile sichert. Das bedeutet natürlich, dass der Wohlstand Europas bzw. der Wohlstand der europäischen Eliten, weil das Ganze basiert ja auf Kosten der Arbeitnehmer, der Empfängerinnen von staatlichen Transferleistungen und so weiter, diesen Wohlstand zu sichern auf Kosten des Restes der Welt. Denn wenn Europa seinen Außenhandelsüberschuss erhöht durch eine aggressive Wettbewerbspolitik, dann bedeutet das natürlich, dass in anderen Weltregionen die Defizite steigen. dass dort natürlich auch ein Schuldenproblem auftaucht mitunter und dass dort die Lebensstandards und die Entwicklungsperspektiven unter Druck geraten. Insofern hat der Pakt für Wettbewerbsfähigkeit nicht nur diese europäische Dimension, sondern in der Tat auch einen imperialistischen Charakter, wo es darum geht, die Vormachtstellung Europas bzw. der Eurozone in der Welt weiter auszubauen.
Wie soll dieser Pakt, wie wird der angenommen werden? Sind das bilaterale Verträge, die da geschlossen werden? Oder wird dieser Pakt letzten Endes vom Europäischen Parlament dann akzeptiert?
Also so wie die Bundeskanzlerin, die den Pakt vorgeschlagen hat, sich das vorstellt, ist das außerhalb von europäischem Recht angesiedelt. Das bedeutet, dass das Europäische Parlament keine Rolle spielen würde. Das ist ähnlich wie beim Fiskalpakt oder beim ESM. Man schafft sozusagen Verträge neben europäischem Recht, die abgeschlossen werden zwischen den Mitgliedsländern, beziehungsweise jetzt zwischen den Mitgliedsländern und der Kommission, aber eben nicht innerhalb europäischen Rechts, weswegen dann das Europäische Parlament keine Mitspracherechte hat. De facto zielt es darauf ab, dass angenommen jetzt nur die Eurozone ist dabei, das wissen wir jetzt noch nicht genau, dass es 17 einzelne Verträge gibt, die nicht irgendwo verankert sind, sondern die Bundesrepublik Deutschland schließt einen Vertrag mit der Europäischen Kommission, die Niederlande schließen einen Vertrag mit der Europäischen Kommission und so weiter. Insofern greifen all die Standards und parlamentarischen Mitspracherechte, die man im europäischen Recht hat, überhaupt nicht.
Ist dieser Pakt weitgehend bekannt schon? Gibt es Reaktionen von den Gewerkschaften? Denn wenn es um die Beschneidung von Arbeitnehmerrechten geht, um sozusagen auf weltweiter Ebene konkurrenzfähiger zu werden, müsste das ja ein Thema sein, was die Gewerkschaften auf den Plan ruft.
Ich bin zumindest optimistisch, dass das passiert. Die Idee des Paktes für Wettbewerbsfähigkeit ist noch relativ neu. Es gab zwar bereits im letzten Jahr, im Juni, die Idee des Europäischen Rates und der Europäischen Kommission, bilaterale Verträge abzuschließen und so die Wirtschafts- und Haushaltspolitik und Sozialpolitik der Mitgliedsländer verbindlicher auf der europäischen Ebene zu koordinieren. Aber erst mit der Rede, die die Bundeskanzlerin in Davos gehalten hat, wurden die Inhalte dieser Verträge klarer. Angela Merkel sagte sehr deutlich, dass es darum geht, Strukturreformen durchzuführen, die die Lohnkosten senken, die den öffentlichen Sektor verkleinern, all diese Dinge. Und da ist natürlich jetzt schon, wird es schon deutlich, dass das Ganze auch in den Kernbereich von Gewerkschaften geht. Denn natürlich ist in diesem Pakt, so wie er jetzt vorgestellt wurde, eine ganz klare Attacke gegen Arbeitnehmerrechte, gegen Kündigungsschutz, gegen Tarifautonomie veranlagt. Das bedeutet, dass es anders als beim Fiskalpakt oder beim ESM nochmal viel direkter auch um die Interessen von Gewerkschaften geht, auch viel direkter um die Interessen zum Beispiel von Entwicklungshilfeorganisationen geht, weil es eben, wie wir es davor hatten, diesen globalen Charakter hat. So dass ich schon glaube, dass der Pakt für Wettbewerbsfähigkeit ein Instrument ist, gegen das viele Gruppen und Menschen Grund haben, Widerstand zu leisten. Deswegen bin ich optimistisch, dass es besser als zuletzt beim Fiskalpakt funktionieren wird, dieser neoliberalen Welle, die wir gerade in Europa erleben, auch eine aktive Bewegung, auch Demonstrationen, auch stärkere Aktionen entgegenzusetzen.
Wenn die Wettbewerbsfähigkeit in Europa gestärkt werden soll, ich bleibe jetzt erstmal bei Europa, könnte das nicht auch bedeuten, dass zum Beispiel das Modell der deutschen Mitbestimmung in Gefahr gerät? Das ist ja aus der Sicht anderer Länder eine aufwendige Geschichte, die Arbeitnehmern mehr Rechte einräumt, als sie in anderen europäischen Ländern vorhanden sind. Ist so etwas gefährdet?
Das ist denkbar. Das ist in jedem Fall denkbar. Man weiß noch nicht genau, welche Inhalte diese Verträge bekommen, aber im Grunde geht es darum, Arbeitsmärkte, Produktmärkte, Dienstleistungsmärkte so zu reformieren, dass die Wettbewerbsfähigkeit steigt. Und Wettbewerbsfähkeit, wenn man dieses Dogma darüber legt, dass es immer um die Wettbewerbsfähigkeit geht, dann richtet sich das natürlich grundsätzlich gegen die Rechte der Arbeitnehmer. Denn je stärker die Arbeitnehmer sind, desto schwächer sind die Unternehmer und umso schwächer sind deren Profitchancen in dem jeweiligen Land. Und das bedeutet natürlich, dass genau sowas wie die Mitbestimmungsrechte, die, wie schon gesagt, auch Mindestlöhne, ist jetzt in Deutschland kein Fall, weil wir sie nicht haben, aber in anderen Ländern, Kündigungsschutz, dass all diese Dinge natürlich unter Druck geraten.
Wenn man jetzt dazu übergeht, bilaterale Verträge zu schließen, das ist ja eigentlich ein bisschen was Seltsames in Europa. Steckt da die Überlegung dahinter, eben die Mitbestimmung von Parlamenten auszuhebeln?
Unbedingt. Ich denke, darum geht es im Kern. Also zum einen geht es darum, dass das europäische Recht gewisse Grenzen bietet gegenüber dem, was gerade passiert und man das europäische Recht umgehen will. Zum anderen geht es aber natürlich auch darum, die parlamentarische Mitsprache zu schwächen. Das ist nicht neu. Das hat man in den letzten 2, 3 Jahren angefangen, sehr regelmäßig zu machen. Wie gesagt, das ist beim Fiskalpakt, beim ESM schon der Fall gewesen. Und natürlich macht man das, weil man diese Reformen, diese Pakte in ihrer Radikalität nicht durchsetzen kann, wenn man bestehendes europäisches Recht achten muss und wenn man sich mit den Parlamenten einigen muss. Und wenn man jetzt sagt, man macht diesen Vertrag einfach zwischen der Europäischen Kommission und dem Mitgliedsland, dann ist es eben nicht mehr notwendig, das Parlament zu fragen. Und deswegen kann man sowas viel besser durchsetzen.
Aber der Bundestag müsste in gewisser Weise doch daran beteiligt werden, oder wie weit wird er ausgeschaltet?
Er wird seiner Entmachtung zustimmen müssen, in der Tat. Die Parlamente sind, das war beim Fiskalpakt auch so, das wird dann im Europäischen Rat vereinbart, dann wird dieser Pakt eingeführt und die Parlamente werden das ratifizieren müssen. Das gilt dann auch für den Bundestag. Der Unterschied ist nur, dass durch so eine Ratifizierung hat der Bundestag einmal die Möglichkeit zu sagen Ja oder Nein zu diesem Vertrag, der ausgehandelt wird, hat aber nicht die Möglichkeit, die Inhalte selbst zu gestalten. Und damit ist er natürlich sehr geschwächt. Und im Zweifelsfall sind die Parlamente in Europa so aufgestellt, dass sie bei dieser Ja- oder Nein-Option durchaus dazu neigen, dann zuzustimmen, bevor sie einen europäischen Einigungsschritt, der damit einhergeht, grundsätzlich verwerfen.